Ja, ich bin ja froh, dass ihr da seid. Ja, ihr merkt vielleicht, ich bin ein bisschen angeschlagen und war keine ganz einfache Woche. Und ich weiß, dass auch einige in unserer Mitte betrifft, dass sie erkrankt sind. Auch schön, dass ihr da seid. Ich freue mich besonders über unsere Gäste auch. Seid herzlich willkommen, ja, dass ihr hierher gefunden habt. Schön. Wenn ich jetzt mal so durch die Reihen gehen könnte und würde, dann würde ich euch gerne mal so eine Frage stellen, wie ihr mit einem Wort beschreiben würdet, wie unsere Gesellschaft, in welcher Kultur wir so leben. Ja, ein Wort so für unsere Kultur wir leben. Kann ich jetzt nicht so machen, vielleicht Mittwoch mal wieder. Aber ich habe so den Eindruck, dass wir so einer Empörungskultur leben. Schon mal gehört, Empörungskultur. Ja. Ich stelle nämlich fest, ich weiß nicht, ob sich das mit eurer Erfahrung so deckt, dass man kaum noch sachlich miteinander reden kann. Ja, jemand sagt seine Meinung zu irgendeinem völlig beliebigen Thema, ne, und schon geht der Aufstand los. Ne, das kannst du so nicht sagen. Das kann man so nicht sagen. Und der andere sagt, das muss ich aber doch mal sagen können. Oder? Ja, aber das ist leider so. Ne? Schnell geht es dann auch mal um Diskriminierung. Ja? Wenn du irgendwas sagst, hast du gleich Andersdenkende diskriminiert. Oder wenn dann zur Empörung noch Ehrlichkeit kommt, deine Meinung interessiert mich nicht. Ja, öffentliche Personen machen das ja vor. Ich weiß nicht, ob ich ab und zu mal eine Bundestagsdebatte anschaut oder auch Gesprächsrunden im Fernsehen. Und da habe ich so den Eindruck, so Gespräche, Interaktionen, das geschieht nur noch durch Motzen, Schreien und Abschmettern. Ne? Empörungskultur eben, ne? Immer gleich empört. Wo sind da die leisen Stimmen, ja, die so erstmal nachdenken? Ja, und so fragen, wie hast du denn das überhaupt gemeint? Ja, was du da gesagt hast, wie hast du das gemeint? Oder habe ich das vielleicht auch richtig verstanden? Ja, was willst du damit sagen? Was solche Nachfragen? Das fehlt mir so manchmal im Alltag. Und ich meine zu erkennen, dass das auch zunehmend unseren Umgang im christlichen Bereich prägt. Ja, ich erwähne das, weil ich wirklich meine, dass wir da aufpassen müssen, dass wir nicht auch in diese Schiene reinrutschen. Ich habe das vor kurzem so in einem übergemeindlichen Gremium erlebt, wo genau das passierte. Da hat eben jemand seine Meinung gesagt, ja, also zu diesem und jenem. Und der andere zog da sofort eine negativ besetzte Schublade auf, ja, in dem Fall basisdemokratisch. Und damit ist dann jeder Einwand abgeschmettert. Ja. Ich fand das nicht sehr hilfreich. Und es ist schade, dass das eben auch in unseren Gesprächen manchmal so Raum gewinnt. Und da möchte ich mit euch gerne mal einen Bericht aus der Apostelgeschichte anschauen. Ja, erstaunlicherweise finden wir da auch Antworten auch zu solchen modernen Problemen. Ja, und der spricht genau in so eine Situation hinein. Und ich habe mal die Überschrift gewählt, Ruhe im Sturm. Ja, ich lag dann heute diese Woche auch ein bisschen mal flach und so, also die Ruhe im Sturm, das passt so ein bisschen. Ja, wobei es am Anfang aber erstmal um den Sturm geht. Ja, Ruhe im Sturm. Denn in Jerusalem, da brennt die Luft. Ja, die Christen verkündigen ihren Jesus und die jüdischen Obersten haben darauf auch mal so richtig Blutdruck. Ja, der ganze Kopf, nur noch Hals. Und die Reaktion ist dann auch nicht gerade feinsinnig, ja, und subtil. Sie greifen also die Apostel aus der Volksmenge heraus, bedrohen sie, verhaften sie, sperren sie ein. Sie verbieten ihnen also von Jesus zu reden. Ja, das ist die sachliche Diskussion à la Synedrion. Jetzt ist aber mal richtig Ruhe hier. Aber kaum sind die Apostel wieder auf freiem Fuß, ja, geht alles von vorn los. Hätte mich nicht gewundert, wenn nun den einen oder anderen Hohenpriester der Schlag getroffen hätte. Ja, immerhin ist berichtet, das versetzte die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut und sie wollten die Apostel hinrichten lassen. Also da ist mal so richtig Holland in Nöten. Ne? Mich erinnert das ein bisschen an manche Gesprächsrunden, die man so im Fernsehen sehen kann, so Talkrunden und so, ne? Wo sich dann gegenseitig verbal an den Hals gegangen wird und so. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schaut. An der Stelle setzt der Bericht in der Apostelgeschichte ein, ne? Kapitel 5, Vers 34. Wer seine Bibel mit hat, lade ich gern ein, um das mitzulesen, der uns heute mal beschäftigen soll. Da stand Gamaliel auf, ein Pharisäer und im Volk hoch angesehener Gesetzeslehrer. Er ließ die Apostel für kurze Zeit hinausbringen, dann wandte er sich an die Versammelten. Ihr Männer von Israel, seid vorsichtig und überlegt euch genau, was ihr gegen diese Leute unternehmt. Schon früher glaubten manche, etwas Besonderes zu sein, wie Teudas zum Beispiel. Etwa 400 Männer schlossen sich ihm an, aber er wurde getötet und von seinen Leuten ist keiner mehr zu finden. Niemand spricht mehr von ihnen. Danach, zur Zeit der Volkszählung, unternahm Judas aus Galiläa einen Aufstand. Er konnte viele Anhänger gewinnen, aber auch er kam um und alle, die sich ihm angeschlossen hatten, wurden auseinandergetrieben. Deshalb rate ich euch zu dieser Sache. Lasst diese Männer in Ruhe, geht nicht gegen sie vor. Wenn es ihre eigenen Ideen und Taten sind, für die sie sich einsetzen, werden sie damit scheitern. Steht aber Gott dahinter, könnt ihr ohnehin nichts dagegen unternehmen. Oder wollt ihr am Ende als Leute dastehen, die gegen Gott kämpfen? Das überzeugte alle. Zuerst einmal fand ich sehr interessant, dass Lukas uns dieses Geschehen so mitteilt. Ja? Ist ja nicht ganz selbstverständlich, es geht ja eigentlich um einen Dialog der theologischen Gegner der Apostel, ne, und der Gemeinde. Ja, im Synedrion, da im Hohen Rat, haben die sich da beraten und so weiter. Offensichtlich haben sie es da irgendwie erfahren. Und das ist ja sozusagen die Gegenseite. Und ich muss bekennen, dass ich mir jetzt zuerst auch ein bisschen die Frage gestellt habe, was hat dieser Bericht eigentlich uns zu sagen heute, ne, für unser Leben? Hilft uns das? Und zeigt er uns vielleicht etwas darüber, wie wir konstruktiv auch mit verschiedenen Auffassungen umgehen können? Das Erste, was mir aufgefallen ist, Gamaliel hier ist die Ruhe im Sturm, ja, die Stimme der Besonnenheit in einer aufgeheizten Situation. Ja, wie gesagt, die meisten der Versammelten wollten gar nicht mehr reden, ja, sondern sie wollten am liebsten vollendete Tatsachen schaffen, ja, hinweg mit diesen da, ne, den Aposteln, wegfangen, wegsperren, mundtot machen. Ist das die richtige Atmosphäre für ein geistliches Gespräch? Ist so eine Frage, oder? Den anderen einfach mundtot machen. Ja, wohl kaum. Und doch fallen auch wir manchmal so in diese Haltung hinein, gerade auch wenn es um Fragen darum geht, wie Glauben zu leben ist. Interessanterweise geht es ja in diesem kurzen Bericht hier um vier Gruppen, die sich alle irgendwie Gott verpflichtet fühlten und deren Auffassung, wie das zu leben war. Ja, und die sich dann auch voneinander unterschieden. Wie lebt man den Glauben an Gott? Das sind die Pharisäer und Sadduzäer. Ja, die bilden hier den Hohen Rat und wir wissen einiges von ihnen. Ja, die Pharisäer setzten sich für die Einhaltung des Gesetzes ein, hatten da verschiedene Regeln aufgestellt und gesagt, so das und das müsst ihr tun, damit ihr richtige Juden seid und so weiter. Die Pharisäer, die setzten sehr auf die Vollmacht ihres Amtes, ja, von Gott eingesetzt und so, deswegen haben wir was zu sagen. Bei den Aposteln, da müssen wir uns auch nicht lange aufhalten, ja, sie verkündigten Jesus als den Sohn Gottes und die Notwendigkeit, sich von ihm neues Leben auch schenken zu lassen. Aber auch die genannten Teudas und Judas der Galiläer, ne, die im Text hier auftauchen, das waren nicht nur irgendwelche Räuber oder Terroristen. Ich habe mal nachgeschaut, beides waren wirklich historische Persönlichkeiten und vertraten in ihrer Zeit durchaus populäre theologische Positionen. Ja, Teudas zum Beispiel verkündete die Notwendigkeit, dass ein neuer Mose kommen müsse, der Gottes Volk aus der Unterdrückung führen müsse wieder, ne? Aus der Unterdrückung der Römer in dem Fall. Er sagt, da muss ein Neuanfang her, ne? Also Gott will was Neues tun, klingt erstmal nicht schlecht, oder? Ja, also das war Teudas und er bezeichnet sich selbst als diesen neuen Mose. Ich bin der neue Mose, der also im Auftrag Gottes neu anfängt. Und sammelte also eine große Menge von Leuten am Ufer des Jordan. Und diese Menge wollte er dann, wie Mose eben das Schilfmeer damals, teilen und Israel in die Freiheit führen. Das war Teudas. Allerdings bekamen dann die Römer Wind davon, ja, haben gesagt, oh, Aufstand und so, und haben die alle niedergemetzelt dort. Judas der Galiläer zum Beispiel lehnte sich gegen die Volkszählung des Kaisers mit dem Argument auf, dass Israel keinen anderen Herrscher als Gott allein haben solle und dürfe. Ist eine theologische Position, die man durchaus nachvollziehen kann, oder? Das war Judas, der hat eben gesagt, niemand hat das Recht, hier eine Volkszählung zu machen, weil Gott allein Herrscher über Israel sein soll. Und dazu rief er zum bewaffneten Kampf auf und wurde einer der Gründer der Zeloten, ja, einer der Gründerväter der Zeloten. Auch er scheiterte, aber dieser Ansatz, der hat ihn überlebt. Wie gehen Sie damals, und wir dürfen auch uns fragen, wir heute, mit unterschiedlichen Meinungen und Ansichten um? Wie gesagt, alle vier Gruppen hatten eigentlich einen theologischen Ansatz, ja, wie gehorcht man Gott? Ja, und wie geht man jetzt mit diesen unterschiedlichen Meinungen und Ansichten um? Empörung über den anderen, verurteilen, anschreien, diffamieren. Ja, wie ist eine geistliche Auseinandersetzung denn zu führen? Emotional, indem man sich Argumente und Beschuldigungen um die Ohren haut. Wer am lautesten schreit, hat Recht. Ist so, oder? Wer am lautesten schreit, hat Recht. Da bin ich sehr dankbar für die Rolle, die Gamaliel hier einnimmt. Eigentlich sagt er, und er holt da die ganze Aufregung wieder ein bisschen auf den Boden zurück, ja, fragen wir doch einfach mal Gott. Ja, fragen wir doch einfach mal Gott. Hätte man eher drauf kommen können, oder? Legen wir unsere Differenzen doch einfach Gott vor und warten darauf, was er dazu zu sagen hat. Das klingt so einfach, das fällt uns aber immer nicht als erstes ein. Bin ich ehrlich und ihr vielleicht auch, ja, es fällt uns nicht immer als erstes ein. Und wie ist es also mit Fragen, die uns bewegen und beschäftigen, ja, in der Gemeindeleitung, in der Gemeinde? Es gibt da schon manchmal unterschiedliche Meinungen auch zu vielen Dingen, ja, wofür zum Beispiel wir Geld ausgeben wollen, welche Richtung wir als Gemeinde einschlagen wollen, welcher Vision wir folgen wollen, manchmal aber auch nur, welche Farben sollen eigentlich die Toiletten gestrichen werden. Ja, auch da gibt es manchmal Streit. Also nicht hier, aber woanders schon erlebt. Ja. Und wisst ihr, eigentlich ist es gut, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Das ist gut, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Das bereichert uns nämlich. Ja, wir sind gezwungen, uns da zu einigen. Ja, Liebe zu leben, trotz unterschiedlicher Ansichten. Das lässt uns reifen, ja, wenn wir das schaffen. Und legen wir es also Gott vor, warten wir darauf, dass er zu dem einen oder anderen etwas sagt. Und da steckt unser Problem schon drin. Habt ihr es gemerkt? Warten. Gott lässt sich manchmal Zeit. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich, oder? Wir würden Gott das gern vorlegen und sagen, so, jetzt haben wir eine Antwort, aber Gott lässt sich auch manchmal Zeit. Ja, bei Theudas und Judas, dem Galiläer, hat das auch eine Weile gedauert. Die sind nicht heute mit ihrer Meinung um die Ecke gekommen, ja, und morgen hat Gott sie scheitern lassen, sondern es hat Monate, bei Judas, dem Galiläer, sogar Jahre gedauert, ja, bis sich das rausgestellt hat. Gott die Entscheidung überlassen heißt eben auch, Geduld zu haben. Geduld zu haben. Und das fällt uns schwer. Ja, Geduld ist übrigens nach Galater 6, Vers 22 eine Frucht des Heiligen Geistes. Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Vielleicht lässt sich Gott manchmal gerade deshalb Zeit, um uns Geduld zu lehren. Könnte doch sein, oder? Damit wir irgendwie erkennen, wir schaffen das nicht von uns selbst heraus. Wir brauchen Gottes Geist, der uns Geduld gibt. Wenn wir also warten wollen, was Gott zu einem Problem, zu einer Frage zu sagen hat, ja, wenn er zeigen soll, was richtig ist, dann müssen wir erstmal die Gegenposition aushalten können. Die Gegenposition aushalten können. Nicht ohne Grund schreibt Paulus in mehreren seiner Briefe, ertragt einander. Ja, aus dem Römerbrief ist mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben, ihr Starken im Glauben, ihr Starken ertragt die Schwachen im Glauben. Ja, nicht abbügeln, nicht zurechtweisen, sondern ertragen und aushalten, im Glauben darauf warten, dass der Herr der Gemeinde zeigt, was richtig ist. Wisst ihr, Gamaliel, der mutet hier seinen hohen Ratskollegen eigentlich eine Menge zu. Er sagt nämlich eigentlich mit seinem Rat, wir finden das zwar ziemlich dubios, was die Christen da erzählen, aber wir wollen das Gott überlassen, was er daraus macht, und wir müssen das eben erstmal ertragen. Sagt er doch damit, oder? Wir müssen das ertragen, dass die Christen ihren Christus verkündigen. Und das gilt dann auch für uns in solchen strittigen Fragen. Man muss erstmal die Gegenposition aushalten können. Nun sind wir ja als Jesus-Leute, Nachfolger der Apostel, beim Lesen dieses Berichts ganz entspannt, ja, denn wir wissen es ja auf der richtigen Seite. Der jüdische Hohe Rat ist inzwischen lange Geschichte, ja, von Teudas und dem galiläischen Judas. Da wüssten wir ohne die Notizen zum Text gar nichts weiter. Während es die christliche Gemeinde ja immer noch gibt, ja, und sie weltweit durchaus auch immer noch wächst. Ja, wir merken das bloß im globalen Westen hier nicht, aber die Gemeinde wächst ja weltweit. Ist dann also alles paletti, können wir uns da selbst zufrieden zurücklehnen und sagen, Gott hat es ja gezeigt, ja, die Gemeinde ist auf der richtigen Seite und wir damit. Und dazu habe ich durchaus ein Ja, ihr bestimmt auch. Ne? Aber wir wissen natürlich schon, dass manche Kirchen oder auch Gemeindebewegungen auch wieder vergangen sind. Ja, manche Gemeinde muss ihre Pforten wieder schließen und mancher Fernsehprediger, nicht alle, aber ist dann auch ganz schnell und manchmal unter peinlichen Umständen vom Bildschirm auch wieder verschwunden, oder? Gibt es ja auch. Deshalb möchte ich eure und unsere Aufmerksamkeit mal darauf lenken, dass uns der Bericht Hinweise gibt, woran solch ein Scheitern auch bei frömmsten Absichten liegen kann. Und ich nenne sie mal Sturmentfessler. Ja, also wo es richtig Ärger gibt. Wie gesagt, Teudas und Judas der Galiläer, die hatten für ihre Zeit populäre theologische Ansichten, sind ihnen viele Leute gefolgt auch. Ne? Sie wollten für Gottes Ehre einstehen und wählten dafür einen Weg, dem durchaus viele Zeitgenossen auch folgten. Das gibt es heute auch, ne? Man muss nur mal den christlichen Büchermarkt oder das Internet durchsuchen, was man da so alles findet. Ich denke, da muss Jesus auf längere Sicht auch mal zeigen, was da von ihm ist. Das Interessante ist, dass bei beiden, also bei Teudas und bei Judas, in kurzer Vermerk steht, woran sie eigentlich scheiterten, warum Gott ihr Anliegen verwarf. Bei Teudas lesen wir, also nach der Elberfelder jetzt, ne? Bei Teudas lesen wir, er sagte von sich, dass er selbst etwas sei. Er nahm sich also selbst zu wichtig, ja, er stellte sich also selbst in den Mittelpunkt. Das hat ihn scheitern lassen. Öffentlich sprach er sehr wohl davon, Gott die Ehre geben zu wollen, aber bitte dann nur auf seine Weise, ja, und nur bei ihm und mit ihm. Ich erwähnte schon, er hat sich als den neuen Mose bezeichnet, ja, der das Volk Gottes aus der Knechtschaft der Römer führen würde. Das Dienen für Gott wird also zum Sprungbrett für die eigene Bedeutung. Ja, es geht gar nicht um Gott, sondern es geht darum, ne, ein Sprungbrett zu haben, damit ich groß rauskomme. Und ich denke, solche Teudas-Typen, die gibt es heute auch noch. Ja, und auch wir sind vielleicht in der Gefahr, dass das manchmal so mit uns durchgehen kann, der Gemeinde. Ne? Also ich bin wichtig. Ja, die Gemeinde muss das und das tun, weil ich das will. Ja, oder weil das mein Dienst ist, da muss das jetzt am wichtigsten sein von allen. Da wählt ja manchmal der Schwanz mit dem Hund. Ich weiß nicht, ob euch sowas begegnet ist schon. Wer so drauf ist, ja, der dient da nicht mehr Gott, sondern nur sich selbst, auch wenn es ganz geistlich klingt und so. Da finden sich ja schöne Worte für manches. Und besonders Paulus hat in seinen Briefen viel dazu geschrieben und er verbindet den Dienst für Jesus da auch immer wieder mit der Bereitschaft zur persönlichen Demut. Am eindrücklichsten vielleicht im Philipperbrief: Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Ja, im Grundtext vielleicht manchen noch besser im Ohr, in der Demut achtet einer den anderen höher als euch selbst. Ja, also Dienst für Gott hat immer etwas mit Demut, mit persönlicher Demut zu tun, zu sagen, ich stelle mich selbst unter das, was Gott durch mich tun will. Ja, und ich kann anerkennen, dass andere auch, auch eine Bedeutung haben und ich dann eine Gemeinsamkeit finden darf im Dienst. Und wir können das den Aposteln in ihrem Handeln, ja auch in unserem Bericht hier, durchaus gut abnehmen. Ja, sie weisen niemals auf sich persönlich hin, wenn mal die Apostelgeschichte Kapitel 5 liest, sondern immer darauf, dass Jesus alles durch sie tut. Bei Judas dem Galiläer finden wir auch so einen Hinweis. Er trat ebenfalls mit seinem ganzen Leben für die Ehre Gottes ein. Das kann man ihm überhaupt nicht absprechen. Ja, er wollte alles zur Ehre Gottes tun und wollte es nicht hinnehmen, dass sich der Kaiser in Rom zum Herrscher über Gottes Volk aufwirft. Das ist erstmal sympathisch, oder? Leider verfolgt er diese Absicht mit den falschen Mitteln. Von ihm ist berichtet, er brachte eine Menge Volk hinter sich. Er brachte eine Menge Volk hinter sich. Ja, das heißt also, für mich zumindest, nicht er folgte Gott und seinen Absichten, sondern er hatte irgendeine Idee und hat gesagt, diese Idee ziehe ich jetzt durch. Ja, und er suchte sich Menschen, die ihm dabei gefolgt sind. Die Idee war nämlich, jedem Römer, dem man im Finstern begegnete, ein Messer zwischen die Rippen zu jagen, zur höheren Ehre Gottes. Ja, da lachen wir vielleicht drüber heute, so traurig wie es ist. Aber das war die Idee. Sagen, Gott ist Herr, der Kaiser darf sich das nicht anmaßen, deswegen töten wir jeden Römer, wo auch immer wir dem begegnen. Klingt das gut? Wird Gott sich da freuen? Eher nicht, oder? Also ich wüsste nicht, wo sich das in der Bibel, selbst im Alten Testament, so zeigen sollte. Was ist denn so mit solchen Aussagen, wie du sollst nicht töten und sowas, ne? Das Problem ist aber, und das begegnet uns ja auch heute, wenn man von der eigenen Idee so berauscht ist, ne, und dann noch Bestätigung von anderen Menschen hat, dann kann einem das schon mal alles komplett wegrutschen. Ne? Dann wird die eigene Idee so groß und wichtig, dass man alles andere sagt, naja, kann man heute nicht mehr so sehen. Oder darf man nicht mehr so sehen. Oder es wird interpretiert oder weginterpretiert. Ja, weil die eigene Idee, die man hat, ja, so wichtig wird. Das ist nun leicht, auch weise über Judas den Kopf zu schütteln. Aber manchmal stehen wir vielleicht in der Gefahr, ganz ähnlich zu handeln. Ja, also ich halte mich da nicht gefeit davor. Ja, und euch geht es vielleicht auch so. Jesus ist uns wichtig. Ja, und wenn wir dann eine Idee haben, was und wann wir da etwas tun könnten, sind wir vielleicht davon so begeistert, dass wir ihn selbst da gar nicht mehr fragen, ne, ob er das möchte. Sondern wir suchen uns nur noch Menschen, die da mitziehen. Ja, da verlieren wir so manchmal ein bisschen die Realität aus dem Auge. Und das Problem ist, wer dann nicht mitzieht, der ist dann ein Gegner. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Schwierig. Teudas-Typen und Judas-Typen, so will ich es mal nennen, ja, werden auf längere Sicht scheitern, so wie sie damals gescheitert sind in Jerusalem, auch wenn sie ursprünglich die besten Absichten hatten. Das kann ihnen niemand absprechen, dass sie nicht die besten Absichten hatten. Aber ihre Voraussetzung war falsch. Sich selbst groß rausbringen, ja, die eigenen Ideen für wichtiger halten, ist das, was Gott sagt. Und da stellt sich für mich und für uns vielleicht die Frage, aus welcher Motivation diene ich denn Jesus? Geht es mir um ihn, um seine Absichten? Tue ich das, was er getan hätte und was er möchte? Oder geht es mir um meine Anerkennung, um meine Ideen? Ja, wir können sicher getrost sagen, Jesus ist mit mir, so wie er mit den Aposteln damals war, also wird er sein Werk auch gelingen lassen. Aber, und das muss ich mich dann auch mal fragen, bin ich denn mit Jesus? Ja, ist ja meine Frage, bin ich denn mit Jesus? Dem, was ich tue, was ich rede, was ich sage? Denn er baut sein Reich und das wird bleiben und Zukunft haben, im besten Fall mit mir. Auch wenn ich ihm im Weg stehe, dann auch ohne mich. Aber wir wollen niemanden Angst machen, sondern wir haben die Zusage von Jesus, dass er mit uns ist und niemand ihn aufhalten kann. Und ich finde die Rolle der Apostel in und um unseren Bericht ganz interessant. Ja, ich habe so nachgedacht über die Überschrift, die Predigt, weil ja manchmal so Fragen, was geht's denn? Und ich dachte, Ruhe im Sturm würde gut passen. Alles wütet gegen die Christen, nur Gamaliel behält die Ruhe und gibt einen besonnenen Rat. Aber die Apostel sind auch ganz ruhig in der Geschichte, wenn ihr das mal nachschaut. Die Apostel sind ganz ruhig. Ja, eigentlich geht es ja um sie. Ne? Sie werden angeschrien, sie werden bedroht, sogar geschlagen auch, ne? Weggesperrt. Aber wir hören nichts von Trotz oder Zurückschreien oder irgendwelchen Tätlichkeiten. Ja, jetzt haben die uns angegriffen, jetzt dürfen wir zurückschlagen oder so. Hat es ja in der christlichen Geschichte alles auch gegeben. Ne? Die Apostel machen das nicht. Sie sind ruhig. Und ich meine schon, dass das auch eine Wirkung des Heiligen Geistes ist, in so einer Situation ruhig bleiben zu können. Ja, sie wissen, sie werden nicht angeklagt oder verurteilt, sondern Jesus selbst wird bekämpft. Es geht gar nicht um sie als Person, sondern es geht darum, dass Jesus bekämpft wird. Ja, sie folgen Jesus, sie machen sich nicht wichtig, sie verkündigen keine eigenen Theorien. Sie bezeugen einfach durch ihr Dasein, durch Worte und Wunderwirkungen die Kraft Jesu. Ja, in einer Umwelt, die ihn nicht kennen will. Aber das ohne Scheu und Scham. Und die einzige Emotion, die Apostel da betrifft, ist in Vers 40 berichtet, sie freuen sich, dass sie als würdig befunden werden, für Jesus zu leiden. Ne, so wie wir, oder? Sie freuen sich, wirklich, könnt ihr nachlesen, steht so da, sie freuen sich, dass sie als würdig befunden wurden, für Jesus zu leiden. Sie sind wirklich ruhig im Sturm, weil sie sich mit Jesus verbunden wissen. Ja, sie schlagen nicht zurück. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, ja, wie sich die politische und geistliche Lage in unserem Land oder auch in der Welt um uns herum entwickelt. Aber wir dürfen wissen, dass wir mit Jesus in allem in Ruhe entgegensehen dürfen. Ja, sein Reich wird bestehen. Ja, der Rat des Gamaliel war ja gut. Wir werden sehen, was Gott unterstützt. Sein Reich wird bestehen, das wird nicht untergehen. Die versprochene Zukunft, bei ihm in Ewigkeit zu sein, wird kommen. Das dürfen wir auch wissen. Ganz unabhängig davon, welchen Sturm der Empörung Menschen um uns herum anzetteln. Wir sind da bei ihm geborgen. Ja, lade ich ein, sich Jesus da ganz neu anzuvertrauen. Ja, nicht einzustimmen in diese Empörungskultur und so, muss man doch mal sagen dürfen oder das darf man nicht sagen, sondern ruhig zu bleiben, Jesus zu verkündigen, ja, durch die Liebe, ja, die wir als Gemeinde in diese Welt hineintragen dürfen. Da lade ich ein dazu. Ja, und wem das vielleicht auch schwerfällt oder wer auch merkt, ich habe da Schwächen. Ja, wir haben dann Abendmahl und danach ist auch möglich, dass man dann nochmal zum Gebet zusammenkommt, das vielleicht mal ausspricht vor Gott und ihn darum bittet, dass er da diese Ruhe auch ins Herz hineingibt, uns da neu formt, damit wir in diese Welt etwas hineinbringen können, ja, von seiner Liebe, von seiner, ja, Vollmacht auch. Dafür sind wir da. Amen.